Hallihallo, willkommen zur Episode 11 von Arthouses und, Artbusters und Blockhaus, habe ich den Namen schon wieder verpeilt.
Genau, Armin, so heißt unser Podcast, der mittlerweile über ein Jahr alt ist.
Über ein Jahr, 11 Folgen, und was machen wir hier? Wir treffen uns jede Monat hier ungefähr und nehmen zwei Filme auseinander. Felix bringt immer einen netten Arthouse mit. Ich bringe immer einen Blockbuster mit und dann spoilern wir, was das Zeug hält und nehmen das Ding auseinander, vergeben Palmen und vergeben Popkörner und freuen uns heute schon auf die Folge 11. Und was haben wir heute alles dabei, Felix?
Nee, warte mal kurz. Auch in der zweiten Folge lohnt es sich immer noch zu sagen, was für ein Jingle. Unser neuer Jingle, einfach großartig. Du sagtest eben gerade, ich brauche eigentlich jetzt noch einen Kaffee, um wieder fit zu werden, aber ich finde, wenn man den Jingle hört, ist man sofort... on, oder?
Voll. On fire.
Danke, Martin, an der Stelle nochmal.
Danke, Martin. So, Felix, dann leg mal los. Was haben wir heute alles im Petto?
Ach, echt, ja? War die Abfolge so, dass ich mit dem, dass ich jetzt erstmal erzähle, was ich für ein Arthouse mitgebracht habe, ja?
Nee, es liegt los, dass du sagst Hallihallihallihallo, nachdem ich Hallihallihallo gesagt habe und dann sagst du, was wir alles dabei haben und dann
also, steigen wir voll ein. Genau, wir sind ja auch gar nicht so an Formalien interessiert. Ich habe Anatomie eines Falls mitgebracht als Arthouse-Film. Und du, Armin, was hast du mitgebracht?
Ich habe den neuen Scorsese im Gepäck, nämlich Killers of the Flower Moon. Und ich muss sagen, ich kann jetzt schon so viel spoilern, dass ich mich extrem auf die Unterhaltung heute Abend freue, auch wenn es schon 10 Uhr ist, aber... ich habe große Hoffnung, dass es ein richtig cooler Podcast heute wird. Insofern
zwei sehr, sehr interessante Filme. So viel kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen.
Absolute Knaller. Aber dann steigen wir mal in unsere beliebte Kategorie What We Have Been Watching ein, bevor wir zu den Hauptattraktionen des Abends kommen. Und zwar tatsächlich, Felix, letztes Mal, als wir uns getroffen haben, habe ich ja ganz viel mitgebracht gehabt, weil wir ganz lange keinen Podcast mehr aufgenommen haben. Jetzt haben wir, glaube ich, das letzte Mal vor ein paar Wochen aufgenommen. Also ich habe sogar schon von einigen unserer Hörer eine Message bekommen, dass sie gar nicht mehr hinterherkommen, weil wir so viel aufnehmen. Insofern.
Dann sollten wir jetzt dringend eine Episode einlegen, Armin, in der wir gar nicht so viel dabei haben.
Aber ich habe auch nicht so viel geschaut, aber ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall wenigstens ein paar Sachen mitzunehmen. Und zwar habe ich geschaut, The Killer von David Fincher auf Netflix. Den wollte ich eigentlich im Kino schauen.
Ja.
Aber dann habe ich mir auf Netflix angeschaut und ich muss sagen, der Film leidet ein bisschen an der dünnen Handlung, aber es ist halt ein klassischer Fincher, sehr, sehr kühl aufgenommen, sehr methodisch, alles sehr prozessorientiert, alles sehr dunkel, alles sehr modern.
Dichte Atmosphäre, wahrscheinlich auch irgendwie immer so eine Spannung, die sich nicht so einfach immer begründen lässt bei Fincher. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich nehme das immer so wahr bei ihm, dass die Filme eigentlich gar nicht so einen krassen Spannungsbogen haben, aber trotzdem immer wieder diese, ihm es gelingt, in den einzelnen Szenen so eine krasse Spannung aufrechtzuerhalten.
Genau, das tut er. Direkt nach dem Film habe ich so ein bisschen gedacht, so ich weiß gar nicht jetzt, warum der Film jetzt gedreht wurde, weil es war alles so halt so... ging alles sehr um den Prozess und die Methode, was ich zwar schön fand anzuschauen, aber mir hat so ein bisschen die zweite Ebene gefehlt. Ich habe dann noch ein bisschen darüber nachgelesen, dann habe ich die zweite Ebene gesehen, dass es halt eigentlich so auch ein bisschen ein ironischer Film ist, weil er so tut, als wäre er so voll der krasse, prozessuale, sich an alle Regeln haltende Killer und dann geht aber halt doch vieles schief in dem Film, aber den spoilern wir heute mal nicht. Dann habe ich aufgrund unseres heutigen Podcasts, nachdem wir einen neuen Scorsese geschaut haben und auch uns darüber unterhalten haben, dass wir eigentlich mehr Scorsese schauen müssen, einen alten Scorsese wieder ausgepackt, den ich einfach so unglaublich gut finde, weil der einfach so dermaßen von der Leber runtergeht, nämlich The Departed. Und dieser Film ist einfach auch genial. Ist er sein bester Film? Darüber lässt sich natürlich streiten. Können wir später noch machen.
Also das heißt, aber du hast einen Rewatch gemacht.
Einen Scorsese-Rewatch, um mich in den Mut zu bringen, noch mehr Scorsese zu schauen. Ein absoluter Knallerfilm, auch natürlich mir nah am Herzen, weil er in Boston spielt und halt auch so dermaßen Boston ist. Insofern, den habe ich mir angeschaut, fand ich wie immer super. Dann habe ich auch, nachdem wir Anatomy of a Fall gesehen haben, habe ich wieder Bock auf Courtroom-Drama gekriegt. Und da habe ich gedacht, was ist der beste Courtroom-Drama, den man sich jetzt so einfach mal reinziehen könnte und sollte? Und dann habe ich mir A Few Good Men angeguckt, mit also der Klassiker überhaupt unter den Courtroom-Dramen, mit Tom Cruise als junger Anwalt und mit dem besten Finale, sagen wir, der letzten Jahrzehnte und dem quotable Ende von Jack Nicholson und You Can't Handle the Truth, kennt ja jeder inzwischen, auch klasse. Und das einzige, der andere Film, den ich mir neu angeschaut habe, war...
Also du meinst jetzt Eine Frage der Ehre.
Eine Frage der Ehre, so heißt der auf Deutsch. Und auf Englisch heißt der A Few Good Men.
Also ein Tom Cruise-Film.
Richtig. Okay. Aber hat auch ein Aaron Sorkin-Film.
Mhm. Mhm.
Dann habe ich mir mit meiner Frau zusammen die Dokumentation auf Netflix Sly angeschaut, nämlich über Sylvester Stallone. Und der war richtig, richtig gut. Ich habe letztes Mal ja schon gesagt, dass ich die Arnold-Documentary geschaut habe, die ja auch so unsere Childhood-Heroes porträtiert. Und der Unterschied ist sehr stark dahingehend, dass eben in Sly Sylvester Stallone sehr stark und auch sehr glaubwürdig und auch sehr offen über seine Verwundbarkeit und über seine Fehler und über seine Schwächen redet und philosophiert. Und ich finde, das wird in dem Dokumentation sehr, sehr gut verarbeitet. Während im Vergleich dazu Arnold Schwarzenegger in den Dokumentarfilmen halt doch sehr auch erzählt, wie er halt durch seinen Ehrgeiz und durch seine Disziplin irgendwie doch einfach auch alles erreicht hat. Er würde nicht sagen, dass er sich da irgendwie feiert, aber er ist halt sehr, ja, er findet schon toll, was er geschafft hat, was ja auch wirklich toll ist. Aber Sly war wiederum halt sehr, sagen wir mal, verwundbar und sehr emotional und das fand ich richtig gut und wie er auch diese Verwundbarkeit auf seine Charaktere, sagen wir mal, übertragen hat und die darauf basierend auch geschrieben hat. Also sehr gut, sehr zu empfehlen.
Also es gibt schon einen starken Unterschied zwischen der Filmografie von jemandem wie beispielsweise Schwarzenegger und Sly Stallone, ne? Also es ist einfach so, dass Schwarzenegger eigentlich nie irgendeine doppelbödige Rolle gespielt hat, ne? Und ich meine, Sylvester Stallone hat es hier und da wenigstens mal probiert, ne? Sowas wie Rambo oder Rocky oder so. Die ersten Teile waren ja schon auch Charakterdarstellung. Ja. Sowas hat eigentlich Schwarzenegger in seiner Filmografie von vorne bis hinten gar nicht gehabt. Oder fällt dir irgendwas ein?
Nö. Und vor allem hat halt eben auch Stallone einfach alle seine Filme, also diese Filme auch alle selbst geschrieben, was ja auch schon nicht ganz ohne
ist. Er ist ein Macher.
Ja. Nee, so sehr zu empfehlen, Sly auf Netflix, unbedingt reinziehen. Nicht so pompös wie Arnold, aber sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch mit meiner Tochter Cinderella den Live-Action-Movie geschaut. Aber dazu muss ich jetzt nicht so arg viel erzählen.
Wie war?
Ja, war schon nett und so, war schon schön gemacht. Aber da ich Cinderella als Kind schon nicht so, sag mal, faszinierend fand, war das jetzt nicht so mein Disney-Live-Action. Ich habe ja den Jungle Book Disney Live Action als erstes geschaut und den fand ich tatsächlich super, aber weil ich auch halt Jungle Book als kleines Kind total oft geschaut habe, deswegen hat er mir halt sehr gut resoniert und Cinderella war halt vor allem, sag mal, Catnip für meine Tochter und ihr hat es auch sehr gut gefallen. Das war kurz und knackig heute What We've Been Watching. Was hast du denn mitgewatcht?
Ich kann direkt bei dir anknüpfen. Ich habe auch einen Kinderfilm geguckt. Ich habe da versucht, was für meinen Sohn zu verbinden mit meiner Liebe für bestimmte Regisseure. Ich habe von Steven Spielberg allerdings auch erst die Hälfte gesehen, BFG. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was diese Abkürzung heißt. Vielleicht Best Friend Giant oder irgend sowas. Also ja, auf jeden Fall geht es da um Riesen. Und ja, das war jetzt erstmal so die Erfahrung, nachdem er jetzt vor allen Dingen Lukas, der Lokomotivführer, und Jim Knopf gesehen hat, war er jetzt erstmal very scared von den Riesen. Ich habe ihn auch mal irgendwann angeboten, dass er jetzt eigentlich mit mir mal Star Wars gucken könnte. Also zumindest, ich habe gesehen, da gibt es irgendeinen, der ist ab 6, aber da ist er jetzt momentan noch. Er sagt, das würde ihn vielleicht ein bisschen zu sehr aufregen. Und nachdem ich den Film mit den Riesen jetzt mit ihm geguckt habe, muss ich sagen, ja, ich glaube, ich mache da eher mal halblang bei ihm und bleib vielleicht auch eher so ein bisschen in dem Kinderfilm haften. Also das Gegenteil von dem, was wir gemacht haben, Armin. Wir sind ja sehr früh in sehr brutale Filme eingestiegen. Da war ja eigentlich überhaupt gar kein Elterninteresse dafür da, was wir eigentlich genau geguckt haben, ne?
Ja, die haben halt, ich glaube, die wussten dann nur, dass Blau 16 ist und Grün 12, aber die waren da relativ liberal, wenn ich mich recht entsinne.
Aber wir müssen uns bedanken, weil erst dadurch kam unsere Filmfaszination zustande und am Ende dieses tolle Hobby hier mit dem
Podcast. Das ist richtig, also, ja. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, schon damals mit 12, 13 darüber unterhalten, ob jetzt Stirb langsam 2 brutaler ist oder Terminator 2. Also da haben wir quasi so ein bisschen auch so ein Battle gehabt, wer denn den brutaleren Film geschaut hat, was halt so 12-Jährige eben machen in den 90er Jahren.
Ja, und aber da ist ja noch ein bisschen Zeit hin, ne? Den Kids von uns. Also, ich habe dann noch geguckt, weil ich dachte, das sei leichte Kost, aber das war dann gar nicht so einfach, den durchzuhalten. Downsizing, der wurde mir auf irgendeinem Streaming-Portal angeboten mit Matt Damon und von. Das ist jetzt eine gute Frage. Von wem ist Downsizing, Armin? Kannst du das mal ganz kurz nachgucken?
Downsizing ist mit Matt Damon, wenn ich mich recht entsinne, oder?
Ja, aber mit von wem ist der? Von welchem Regisseur? Warte.
Schauen wir gleich mal nach.
Also so viel Zeit muss sein. Kleinen Augenblick, weil ich wollte nämlich eigentlich auch noch was zu dem Regisseur sagen. Der hat nämlich gute Filme vorher gemacht. Ach, natürlich, Alexander Payne. Weil Alexander Payne hat ja Sideways gemacht, oder?
Ja, Sideways gemacht und auch den George Clooney-Film mit, wie ist der nochmal, der George Clooney-Film, den ich auch sehr gut fand. Genau, den fand ich auch sehr.
Ja, also der hat gute Sachen gemacht, ne? Und dieser Downsizing hat auch eine interessante Prämisse, und zwar, das ist eigentlich ein Science-Fiction-Film und gleichzeitig eine Gesellschaftssatire. Und zwar geht es darum, dass Menschen sich verkleinern lassen können, also ganz so wie, wie war das nochmal? Mama, guck mal, wer mich da geschrumpft hat, Mama, wie hieß der nochmal?
Ich weiß, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, danke, danke, danke für diese 80s Anleihen. Der hatte also die Prämisse, dass die Menschen verkleinert werden und dadurch eventuell, das ist dann halt die Frage des Films, die soziale Probleme nicht mehr so stark sind, weil kleinere Menschen auch sich mehr leisten können, weil sie ja nur weniger Platz verbrauchen. Das heißt also, die Prämisse ist tatsächlich sehr interessant, der verliert sich dann aber so ein bisschen, der Film, in so einer Selbstfindungsgeschichte. Ich habe da auch nicht mehr so ganz durchgeblickt am Ende. Der wird dann ziemlich, der wird ziemlich weird am Ende der Film. Aber Christoph Waltz spielt mit und hat auch eine ziemlich lustige Rolle. Ich glaube, ich muss den nicht nochmal gucken. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss den nochmal gucken, um den zu verstehen, aber ich merke gerade, ich will den eigentlich nicht nochmal gucken. Also stelle ich jetzt mal so mit einem Fragezeichen einfach so dahin, den Film. Der hat auch, glaube ich, nicht für viel Aufmerksamkeit gesorgt, obwohl da Matt Damon spielt. Weiß nicht, ob der nur auf dem Streamingportal erschien, ob der überhaupt in den Kinos war.
Ich weiß, dass der damals auch relativ wenig Aufmerksamkeit erzeugt. Der war ja 2017 oder so kam der heraus. Da war der auch so ein bisschen untergegangen in allem. Ja. Und ich glaube, es ist auch wahrscheinlich so ein Film, wo man mit höherer Erwartung reingeht, als er am Ende rauskommt. Aber Christoph Waltz, muss ich sagen, möchte ich eigentlich nochmal, sagen wir mal, eine neue Chance geben. Ich möchte ganz gerne nochmal sein Uprising nochmal Revue passieren lassen. Also, wie ist der Typ einfach so groß? Und klar, mit Inglourious Basterds, Klassiker. Aber ja, ich will mir schon die ganze Zeit mal auch The Hateful Eight, Django Unchained nochmal anschauen, um den nochmal so einfach auch wirken zu lassen. Warum, wieso, weshalb Tarantino den auch so in sein Herz geschlossen hat und wie dieser Typ einfach 2 Oscars abgesahnt hat, ist ja auch schon eine beachtliche Leistung für einen österreichischen Nebendarsteller.
Ja, der hat ja sehr, sehr lange Zeit schon auch eher unauffällige Fernsehfilme gemacht, deutsche und österreichische, und es war gar nicht so auf dem Schirm, mir ehrlich gesagt auch nicht. Und ich glaube einfach, dass Tarantino ihn auch bestimmte Rollen geschrieben hat, ne? Also es sind ja gar nicht so unähnlich, die Rollen in Django Unchained und Inglourious Basterds. Sind beides so Mentorenrollen, also die, wenn man jetzt eine Figur ihm zuschreiben müsste. Und genau, und da in diesen Mentorenrollen kann man, glaube ich, immer sehr extrovertierte Charaktere reinschreiben, und das hat sich dann perfekt geeignet. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er Django Unchained erst so aufmerksam auf ihn, weil er vorher in Inglourious Basterds diese Rolle gespielt hat. Also ich glaube, das eine bedingt das andere. Ich weiß noch nicht mal, ob Quentin Tarantino ihm vielleicht diese Rolle geschrieben hätte. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwo mal ein Interview sehen, wo er sagt, ich habe erst, nachdem ich Inglourious Basterds mit ihm gemacht habe, bin ich auf die Idee gekommen, den da in diese andere Geschichte reinzuschreiben.
Also ich habe nur mal eben gelesen, dass Tarantino gesagt hat, er wusste nicht genau, wem er diese Rolle Hans Lander geben soll, weil die Rolle so schwierig war zu spielen. Und dann hat er Christoph Waltz quasi gesehen und dachte, das ist halt einfach der perfekte Fit. Und dann hat er Christoph Waltz die Rolle gegeben, so habe ich es irgendwo gelesen.
Ja, das glaube ich auch, aber sozusagen die Rolle für Hateful Eight, ne? Also da frage ich mich manchmal so, hat er die erst gebracht, weil die ist nicht zwingend in Hateful Eight. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen?
Ja, ich habe alle Filme natürlich von Tarantino, hab ich alle Filme gesehen.
Dazu kommen wir später noch, Armin. Ne? Das ist wichtig, ob man sagt, ich habe alle Filme gesehen und man hat sie auch gesehen, oder ob man sagt, man hat alle Filme gesehen und hat sie nicht gesehen. Ja. Aber egal, genau. Das zum Thema Christoph Waltz. Dann habe ich tatsächlich, um mal so ein bisschen einen Kontrast zu bauen, auch gegen unseren Podcast, habe ich die Jackass-Filme gesehen.
Echt?
Und zwar habe ich Jackass Forever gesehen, das ist, glaube ich, der vierte in der Reihe, der ist neu rausgekommen, und der ist einfach unglaublich witzig. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Also ich habe ich weiß nicht, ob das so eine Generationenfrage ist, dass wir mit so, weil wir ja auch so eine etwas gelangweilte Generation mit allen Möglichkeiten waren, ob wir das brauchten, dass so ein paar Typen um die Ecke kommen und halt einfach total den Bullshit machen, bei dem wir uns wehtun würden, und sie tun sich ja auch weh, und wir feiern das dann, dass sie sich wehtun. Mir ist dann aber aufgefallen, was das eigentlich ist. Also ich habe eine Zeit lang, habe ich Jackass total bescheuert gefunden. Das hat ja eigentlich, war das ja so um unsere Abi-Zeit rum, ne? Alle geguckt haben so. Und da ging es vor allen Dingen um die Gags und Stunts, die gemacht haben so, ne? Und als ich das jetzt nochmal gesehen habe, habe ich aber so gemerkt, warum das eigentlich so eine erfolgreiche Franchise geworden ist. Weil diese Charaktere einfach so liebenswürdig sind. Und was cool ist bei Jackass 4, und es ist kein Wunder, dass Spike Jonze alle diese Filme gedreht hat, ne? Das darf man nicht vergessen. Spike Jonze ist ein Überregisseur, und der hat die Jackass-Filme gedreht.
Echt? Das wusste ich jetzt gar nicht, okay.
Ja, kannst du mal, ganz kurzer Faktencheck vom Armin an der Stelle.
Wieder was gelernt. Ich habe mit Jackass halt mit diesem verrückten Johnny Knoxville Jackass the Movie, Jeff Tremaine.
Als Regisseur oder als Produzent?
Als Regisseur.
Okay, dann ist er auf jeden Fall Produzent der Geschichte. Er war auf jeden Fall von Anfang an dabei. Das habe ich dann nachgelesen.
Writers, ja genau. Er hat die Story geschrieben.
Spike Jonze ist sozusagen mit dem Johnny Knoxville zusammen, der Regisseur, glaube ich. Also sie sind quasi zu dritt erfolgreich geworden durch Jackass. Also durch die Idee, weil die kamen alle aus dieser Skater-Szene und haben sich dann auch am Anfang quasi mit ihren Tapes beworben bei Fernsehstationen. Und dann haben sich die Fernsehstationen gegenseitig überboten, als die gesehen haben, wie cool die eigentlich sind, ne? Und dann hat MTV irgendwie den Zuschlag bekommen dafür. Und das ist, also man muss sagen, das ist jetzt nichts Besonderes mehr, ja, aber die Jackass-Filme damals waren ja auch was Besonderes durch die Aufnahmetechnik. Also es war ja alles Real-Life-Material. Ne? Das ist im Endeffekt nicht zu unterschätzen, dass das mit ein Trendsetter in dem Bereich war. Und das, was halt so geil ist an dieser, wenn man jetzt auch so die Filme sieht, ist, wie die sich entwickeln. Ne? Also die werden halt älter und die versuchen aber immer noch den gleichen Scheiß zu machen wie früher. Und manche von denen sind total, also es gibt paar Protagonisten. Einer ist dann irgendwie mit der Zeit rausgefallen, weil er zu druff war. Einer ist rausgefallen, weil er tatsächlich verstorben ist aus der Reihe. Und die paar, die ja übrig geblieben sind, kratzen sich jetzt für diesen vierten Teil nochmal zusammen. Und das wirkt irgendwie total authentisch. Also obwohl die, glaube ich, jetzt keine Best Friends miteinander sind, merkt man den Struggle an, den die haben, um sich da zusammenzureißen und dann aber am Ende doch Spaß zu haben. Und irgendwie hat mich das gecatcht, diese komplette Story. Also vielleicht hat mich sogar fast die Story um Jackass herum mehr gecatcht als die Filme selbst. Aber diese Success-Story fand ich irgendwie super interessant im Hintergrund. Und dann ist man diesen Charakteren auch irgendwie näher, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und genau, und auch gerade so die Frage, wie gehe ich im Showbiz mit dem Altern um und so, das nehmen sie dann in dem letzten Teil wirklich nochmal sehr auf die Schippe. Und ganz abgesehen davon sind die, wenn man das jetzt mal so Sketches nennen darf, echt ziemlich, ziemlich lustig. Also
ja, vielleicht, also vielleicht worth a rewatch oder worth an actual watch, ja, also können wir mitnehmen.
Genau, okay. Und dann zu guter Letzt habe ich tatsächlich, nachdem wir eben die Diskussion, die wir später nochmal aufgreifen werden, über das Werk eines bekannten Regisseurs, das man möglichst geguckt haben sollte, habe ich nochmal einen Film von Martin Scorsese gerewatcht, den ich so jung geguckt habe, dass ich ihn, so wie ich ihn jetzt gesehen habe, nie im Leben zusammenbekommen hätte. Und zwar Taxi Driver. Und Taxi Driver hat mich umgenietet. Den werde ich auch später nochmal besprechen, wenn wir über Killers of the Flower Moon sprechen. Das würde ich jetzt einfach mal aussparen an der Stelle.
Mhm. Okay. Finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich habe Taxi Driver auch irgendwann als Erwachsener mal wieder geschaut oder mal überhaupt geschaut. Und vielleicht muss ich den nochmal schauen. Ich fand den damals schlecht gealtert. Also ich fand den damals nicht schockierend, wie er hätte schockierend sein sollen. Und keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch so mal geschaut, aber irgendwie wirkte der auf mich nicht so wie dieser shocking Thriller, der hätte sein sollen. Ich weiß noch, als ich, darüber rede ich später nochmal, wie das ganze Scorsese, als ich damals als, ich glaube, da war ich so 12, 13, Cape 4 geschaut habe, mit De Niro und Nick Nolte und Juliette Lewis, den fand ich also krass beängstigend und krass schockierend und dachte eigentlich, dass ich so ein ähnliches Gefühl bekommen würde, wenn ich mir Taxi Driver anschauen würde. Das war bei mir nicht der Fall. Aber wir haben ja später noch eine kleine Scorsese-Sektion uns ausgecarved. Insofern gehen wir da später auch noch mal drauf ein. Damit würde ich sagen, Felix, du bist mit deinen What We've Been Watchings durch. Wollen wir
in unser eigentliches Business einsteigen jetzt, oder?
Let's do it, man. Also steigen wir mal heute in den Blockbuster des Tages ein, nämlich Killers of the Flower Moon. Ich weiß gar nicht, ob ich erklären muss, warum ich den Film sehen wollte. Ich meine, dieser Film hat sich über drei Jahre, glaube ich, angebahnt. Martin Scorsese ist einer oder der größte Filmemacher unserer Zeit und jeder Film, den Martin Scorsese macht, muss man sich anschauen und sollte man sich im Kino anschauen. Dann war natürlich auch noch das Highlight De Niro und DiCaprio, also die beiden, sagen wir mal, die beiden Kollaborateure von Scorsese, mit denen er die meisten Filme gedreht hat, in einem Film. Auch ein Riesenhighlight. Und die Story, von der wusste ich tatsächlich vorher relativ wenig, bevor ich den Film angeschaut habe. Aber nachdem ich, sagen wir mal, den Film gelesen habe, den Trailer geschaut habe und ich wusste, der kommt im Oktober, November raus, war es für mich klar. Episode 11 wird Killers of the Flower Moon und auf den freue ich mich extrem. Aber ich würde sagen, Felix, wie wir das schon oft gemacht haben, schauen wir uns mal den Trailer kurz an und kommen nochmal in Stimmung. Ich habe den Trailer diesmal sogar ein bisschen mehr gecuttet als sonst, also ein bisschen längere Sequenz als sonst, weil es einfach so dermaßen gut ist. Also, Film.
That's color scheme. What color would you say that is?
My color.
The Osage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. black gold. Money flows freely here now.
I do love that money, sir.
This wealth should come to us. Their time is over. It's just going to be another tragedy.
When this money started coming, we should have known it came with something else.
So, das war der Trailer. Eine Minute haben wir genommen, weil der Trailer einfach so dermaßen gut ist. Von dem neuen Scorsese Killers of the Flower Moon. Und meine erste Frage wäre jetzt schon mal an dich, Felix, wie in jeder Folge.
Du bist dafür verantwortlich, erstmal ganz kurz zu sagen, was an dem Film passiert, ne?
Ah, du hast recht, Felix. Also, in Killers of the Flower Moon geht es um eine Mordserie in den 1920ern in Amerika, die vor allem sich mit der Osage beschäftigt. Das ist eine Native American Tribe, die sehr reich geworden ist durch einen Ölfund auf ihrem Gebiet. Und natürlich, wie es so oft passiert, wollte sich der weiße Mann den Reichtum nicht entgehen lassen. Und die Reinkarnation des weißen Mannes hier ist Robert De Niro. Und dann passiert eine Mordreihe. Ungewöhnlich für normalen Scorsese, also es ist kein Mystery-Thriller. Also man weiß immer die ganze Zeit, wer diese Morde begeht. Aber es ist im Prinzip halt eine Story über die Ausbeutung der Osage und der Ermordung verschiedener Osage in den 1920ern mit den Protagonisten De Niro als den King Cale, wie er hieß, den Leonardo DiCaprio, der die Rolle des, mal gucken, wie der Name wieder hieß, muss ich ja nur nachschauen, und meinem MVP Lily Gladstone. Aber erstmal zu dir, Felix, wie fandest du Killers of the Flower Moon?
Also tatsächlich ist mir das, als ich mir jetzt im Vorfeld Gedanken gemacht habe, gar nicht so leicht gefallen zu sagen, ob mir Killers of the Flower Moon gut oder nicht gut gefallen hat. Ich finde, das ist ein Film, der sehr schwer greifbar ist. Es fällt mir jetzt vielleicht doch einfacher, eine Antwort zu finden, nachdem ich den Trailer nochmal gesehen habe. Wir haben in den Genuss gerade gekommen, den nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Und dabei fällt mir einfach auf Anhieb auf, also abgesehen davon, dass der Trailer natürlich krass geschnitten ist, dass Martin Scorsese sein Handwerk einfach so gut versteht. Also die dichte Atmosphäre, die er aufbaut, auch über diese sehr lange Laufzeit des Films, über die wir sicherlich auch nochmal reden werden, ist beeindruckend. Und auch das stilistische Handwerk, also das ist ein sehr, sehr ruhiger Film. Der hat eigentlich keine Explosion, also sowohl was Action angeht, als auch was Gefühle angeht. Das ist eigentlich alles relativ flach, ja, obwohl es eigentlich um so ein schlimmes Thema geht und so schlimme Morde passieren. Trotzdem ist das ein Film, der sehr, sehr dicht gespielt ist. Also mir persönlich sind diese 3,5 Stunden, die habe ich zwar durchaus am Sitzfleisch gemerkt, weil 3,5 Stunden sind halt einfach mal 3,5 Stunden. Aber ich fand das jetzt nicht so, dass man irgendwann das Gefühl hatte, dass man nicht in einem besonderen Film drin sitzt. Und ich finde, dass Scorsese hier auch, ich hatte irgendwo gelesen, dass es quasi eine Revue all seiner Werke ist, ja. Und das stimmt schon so ein bisschen, weil es sind mal teilweise auch schnellere Schnitte drin. Es sind auch Erzählmuster drin, die eher so gerade am Anfang, wo er so ein bisschen Rückblicke macht, die sehr schnell geschnitten sind und mit einem hohen Rhythmus geschnitten sind. Und dann sind aber wieder auch Szenen mit drin mit sehr konventionellen Erzählmustern, also auch Schuss und Gegenschuss oder lange Einstellungen, die gelassen werden. Aber alles halt immer auf einem cineastischen Niveau, dass das toll ist, das anzugucken, ja. So, und damit hätte ich jetzt mal gesagt, was man einfach über diesen Film sagen muss, dass er einfach ein besonderer Kinofilm ist, jetzt mal unabhängig davon, dass Martin Scorsese ihn gemacht hat. Jetzt ist es aber so, dass ich mich Natürlich mal wieder, das ist ja in der Zwischenzeit so ein bisschen gang und gäbe bei uns im Podcast, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe, was will der Film mir eigentlich sagen? Ne? Und jetzt ist es so, dass Killers of the Flower Moon natürlich die Geschichte einer Ausbeutung erzählt, ja, und diese Geschichte einer Ausbeutung, man könnte jetzt es vereinfacht sagen, und ich finde, obwohl das banal ist, muss man das sagen, er erzählt eine wichtige Geschichte, die in Vergessenheit geraten ist, ne, über die das amerikanische Kino jetzt auch nicht so besonders viel erzählt. Mir ist jetzt im Nachgang sind wenige Filme eingefallen zu dem Thema, ja, und deswegen ist es allein schon mal wichtig, dass er es erzählt. Es ist aber auch so, dass er als Grundlage hat er ein Buch genutzt, das ein nicht fiktives Buch ist. Und ich finde, das merkt man diesem Film auch an. Dieser Film erzählt die Mordserie sehr ausgiebig. Ja? Mhm. Und obwohl ich jetzt eben gerade gesagt habe, die Szenen von Marty Scorsese aufgrund der cineastischen Wucht sind immer gut anzugucken, ist es so, dass es das eigentlich ein repetitives Geschichte ist, ja. Es passiert ein Mord, es passiert der zweite Mord, es passiert der dritte Mord, der vierte Mord und so weiter und so fort. Man sieht immer mehr, wie dieses System funktioniert, obwohl man es eigentlich von Anfang an ahnt. Und das finde ich an diesem Film etwas einfach. Also der Film erzählt eine sehr einfache Geschichte. Ich habe mich dann im Nachhinein natürlich auch noch so ein bisschen belesen, wie der zustande gekommen ist. Dabei habe ich positive Aspekte gesehen, dass er zum Beispiel, wenn man das nicht weiß, dann würde man einfach sagen, es ist eine einfache Geschichte. Damit haut er mich jetzt nicht vom Hocker. Ja? Also jetzt mal vollkommen dahingestellt, dass das eine wichtige Geschichte ist, ja, und eine Geschichte von Ausbeutung, die erzählt werden muss. Dann habe ich aber gelesen, dass er ja im Gegensatz zu dem Buch, das die Vorlage ist, dass er die Perspektive gewechselt hat. Also das Buch erzählt quasi die Geschichte des Entstehens des FBIs, was dann auch in dem Film von Martin Scorsese jetzt am Ende eine Rolle spielt, aber er geht weniger aus Ermittlungsperspektive ran, sondern er geht viel stärker aus der Perspektive ran, dass er sich die Täter und die Opfer anguckt. Und das finde ich eigentlich, als mir das dann bewusst wurde, finde ich das eine sehr interessante Perspektive, weil er ja auch nicht die Opferperspektive sich ausgesucht hat. Also ich glaube, es wäre sehr einfach, hier einen Film aus der Opferperspektive zu machen. Aber er hat sich, weil dann ist sofort die Identifikation beim Zuschauer da, es ist sofort das Mitleid da, es ist sofort sozusagen auch das Gefühl für die Ungerechtigkeit da. Ne? Und damit lässt sich so ein Film und so eine Episode relativ schnell abhaken als moralischer Film. Ne? So. Mhm. Und das, was ich, also nehmen wir jetzt mal an, so mir fällt jetzt zum Beispiel auf Anhieb 12 Years a Slave ein. Ja, das ist ein Film, der sehr stark aus der Opferperspektive erzählt wurde. Also ich fand den damals auch gar nicht so stark, weil sich in mir jetzt kein Gefühl für das System entwickelt hat. So, ne?
Ja, damals wurde ja viel über dieses, also es wurden ja viele derartige Filme gedreht, die dann irgendwann den Stempel Misery Porn bekommen haben, so von wegen, man möchte halt dann dem Zuschauer so ein bisschen noch schlecht fühlen lassen, dass er sich jetzt das anschaut und sich so in dem Leid der Protagonisten, ich sag mal, suhlt. Und da gebe ich dir schon recht. Ich muss aber sagen, ich fand die Art und Weise, dass Scorsese sich entschieden hat, die Linse quasi auf Opfer und Täter zu schieben und nicht auf dieses FBI zu fokussieren, fand ich einen sehr golden und guten Move.
Genau.
Aber ich finde, er hätte noch mehr da reinlehnen können. Ich sag dir auch später, warum, wenn du fertig bist.
Aber also mach du mal fertig. Ich persönlich finde, er hätte sich noch stärker auf die Täterperspektive beziehen müssen. Das hätte ich sogar noch interessanter gefunden, weil das ist eigentlich der Clou für mich, dass er hier Charaktere zeichnet, gerade besetzt mit solchen Hochkarätern wie De Niro und Leonardo DiCaprio, die er eigentlich nicht glorifiziert. Ja? Also man hat ja in der Vergangenheit bei Martin Scorsese-Filmen immer das Gefühl gehabt, die sind zwar irgendwie kriminell und ohne Gewissen, aber irgendwie finde ich die auch alle cool, die da so unterwegs sind in dem Martin Scorsese-Film. Ne? Und das fängt im Grunde genommen mit so einem mit so einem Travis Bickle heißt er, ne, von Taxi Driver. Das fängt im Grunde genommen mit so einem an und zieht sich aber im Grunde genommen auch über Wolf of Wall Street weiter. Ne? Da findet man Leonardo DiCaprio auch irgendwie cool, der abgefahrene Typ. Und selbst wenn der aus seinem Lamborghini rauskriecht, findet man den immer noch cool. So, ne? Und das, finde ich, verwehrt er sich hier. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sich Leonardo DiCaprio in seiner Rolle auch nur annähernd irgendwie cool finden würde. Und ich finde auch, dass Robert De Niro jetzt nicht, also wenn man jetzt mal zum Beispiel an The Departed zurückdenkt, ne, das ist ja eigentlich so eine oberflächliche Rolle, die er Jack Nicholson da geschrieben hat. Ne? Das ist quasi der Gangsterboss. Also so eine leichte Figur könnten wir beide, glaube ich, auch schreiben. Ja? Das ist einfach der Gott,
der Whitey Bulger,
der dann mit Koks auf den Nutten rumspielt, ne, glaube ich, da auch in der einen Szene.
Ja.
Phänomenal aufgenommen bei The Departed, ohne Frage. Ne? Erzählt genau das Gleiche wie jetzt hier bei Killers of the Flower Moon. Damals ja sogar noch mit Michael Ballhaus. Das hatte ich mir jetzt gar nicht in meine Notizen geschrieben. Martin Scorsese hat ja ganz lange mit einem ganz tollen deutschen Kameramann zusammengearbeitet. Darüber müssen wir später eigentlich noch sprechen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass er hier diese Charaktere nicht glorifiziert. Also auch Robert De Niro hat nichts, hat jetzt so nicht diesen Mafia-Capo-Gestus oder so, ne? Sondern
ja, aber das fand ich war so eine Schwäche von dem Film auch. Dass Robert De Niro hat, also was ja man von einem Film der heutigen Zeit ein bisschen erwarten sollte und kann und tut, ist, dass die Villains auch sagen wir mal, ein bisschen mehrschichtiger sind. Und Robert De Niro war eigentlich nicht mehrschichtig, war immer nur halt so ein comichafter Bösewicht, der halt einfach Geld wollte. Und es war irgendwie so ein bisschen mir auch zu einfach. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr...
Aber Jack Nicholson in The Departed ist doch auch nicht doppelbödig.
Absolut, aber das war ja auch ein anderer Film. Das war so halt so ein... Das war halt so ein Scorsese, schnell geschnitten und viel Action und viel Mafia und das war alles so Scorsese, der, sag mal, Anfang 2090er. Und ich fand, hier hätte ich mir vor allem vom De Niro, der das toll gespielt hat, also super, also es war schön, wieder einen guten De Niro zu sehen, weil De Niro macht ja auch echt viele Schrottfilme gerade oder hat viele Schrottfilme gemacht, aus unerklärlichen Gründen. Aber das war schon alles gut gemacht. Aber irgendwie war die Boshaftigkeit von De Niro mir ein bisschen auch dann zu simpel. Und deswegen hätte ich mir eigentlich eine viel stärkere Präsenz von Lily Gladstones Charakter gewünscht, weil die war halt in meinen Augen so der Winner des Films. Also die hat im Prinzip sogar DiCaprio und De Niro, was ja schon auch zwei ziemliche Brocken sind, fast schon an die Wand gespielt. Also die war ja unglaublich. Aber
man muss sich ja fragen, ne, also das ist jetzt eine legitime Frage von dir, ne, warum hat er die nicht mehr gescriptet, diese Charaktere? Und ich bin der Meinung, er hat die nicht mehr gescriptet, weil er sich der Verantwortung für das Thema gestellt hat. Und das ist ja ein ganz neues Phänomen bei Martin Scorsese. Martin Scorsese hat ja bis jetzt, also okay, er hat das Leben Christi aufgegriffen, aber ansonsten hat er ist ja eigentlich der Chronist der dunklen Seite Amerikas, ja, und der kriminellen Seite Amerikas, der Habgier, der, im Grunde genommen der Charaktere, die an ihrer Gier komplett scheitern und kaputt gehen. Und normalerweise macht er das immer mit dem Gestus eines, sich an den Sternen verbrennens, ne, aber vorher müssen diese Charaktere zu den Sternen fliegen, ne? Aber das, was ich cool finde an diesem Film ist, er hat ja eine politische Message, der sagt, also meiner Meinung nach hat er auch klare Bezüge zu unserer Zeit. Er versucht eigentlich zu sagen, Aufarbeitung ist jetzt nicht etwas, was einfach dadurch passiert, dass wir etwas zu einem Entertainment-Produkt machen. Ja? Und ich glaube, das ist ja auch
der Wie Film, es am Ende passiert, also wie es in dem Radio-Podcast
er macht ja dann, ne, also in vielen Reviews habe ich dann auch gelesen, das ist sozusagen sein Kommentar auf True Crime und auf unsere True Crime Gesellschaft, die wir in der Zwischenzeit haben, dass wir quasi auch Kriminalakte und Fälle, und da gibt es übrigens einen krasse Connection zu unserem zweiten Film, den wir besprechen werden, hoffentlich sprechen wir dann auch über diese Connection nochmal. Da geht es ja eigentlich darum, dass er sagt, es geht nicht darum, auch Fälle zu lösen. Es geht auch nicht darum, hier, also weil das sind ja eigentlich die, das ist ja eigentlich der, wenn man das denn aus der FBI-Perspektive erzählt hätte, wie das Buch, dann wäre das wieder so eine Whodunit Geschichte gewesen. Ne? Mhm, ja. wie kommt das, dass diese Morde
passieren?
Was er bewusst nicht gemacht hat. Und ich glaube, das war sein Respekt. Und ich habe gelesen, er hat auch ganz stark sein Drehbuch nochmal geändert, weil er den Osage-Stamm nochmal als Berater genutzt hat.
Genau, habe ich auch gelesen.
Und ich glaube, dass das eine starke Auswirkung darauf hatte, dass er von seinem normalen Filmstil eigentlich ein bisschen abgewichen ist, ja, und dass er hier nicht mehr in den Vordergrund gestellt hat, dass er hier überzeichnete Charaktere bietet, hier und da, die du dann sozusagen in der Überzeichnung geil findest, sondern hat immer wieder versucht zu zeigen, wie perfide und total offensichtlich dieses System war. Also ich glaube auch, dass wir als Zuschauer im Grunde genommen von der ersten Sekunde wissen wir ja genau, was passiert. Wir müssen das jetzt nicht noch 3,5 Stunden lang erzählt bekommen. Ne? Also der Film fängt damit an, dass die, und das ist auch wieder so ein typischer Wolf of Wall Street-Schnitt, ne? Der Stamm sitzt da zusammen und klagt im Grunde genommen schon über die Ausbeutung, die auch vorher schon passiert ist an, an den Ureinwohnern. Und dann finden sie quasi das Öl. Ne? Und dann ist das Schicksal von denen definitely besiegelt. Das weiß der Zuschauer in dem Moment. In dem Moment, wo die Indianer das Öl finden und das zeigt er ja auch in seiner Kameraaufnahme, ne, dass denen da das Öl ins Gesicht spritzt und die trotzdem ihren Tanz machen und so. Ab dem Moment weißt du eigentlich als Zuschauer, okay, die werden auf jeden Fall vor die Hunde gehen und sie werden auf jeden Fall ausgebeutet. Dass das jetzt in Form dieses Massakers passiert, ja, das weiß man vielleicht noch nicht, aber man kennt das Thema des Films. Und diesem Thema bleibt er meiner Meinung nach gerecht damit, dass er nicht in diese Überzeichnung geht, die für ihn eigentlich ganz, ganz typisch sind. Und das fand ich irgendwie einen coolen Move von ihm. Und das ist zwar er baut dann diese Metaebenen ein, die du schon erzählt hast, die machen den Film dann auch tatsächlich reichhaltiger, weil du guckst 3,5 Stunden diese sehr eintönige Geschichte, super gespielt, super aufgenommen,
pipapo. Ich fand aber, was das schön war in diesen 3 Stunden, also diese 3 Stunden sind schon gesagt, schon auch lang, aber was ich cool fand, war, wie diese 3 Stunden so langsam, aber wie so ein steter Tropfen immer düsterer werden. Es wird immer dunkler und immer schlimmer für alle. Und das fand ich irgendwie interessant, wie er das gemacht hat, weil das hat ja so dieses, es ist nicht auf einmal quasi wie jetzt so Beispiel Goodfellas, weil aufgrund des Pacing vom Films, weil es war ja alles so schnell und schnelle Schnitte und Scorsese und hier Action und hier Verfolgungsjagd und hier das, war ja alles sehr, sehr bewusst schnell erzählt. Hier war es ja bewusst, wie du schon sagst, langsam erzählt, aber halt dafür so ganz langsam immer dunkler und immer grauenvoller werdend.
Das stimmt, und er ergötzt sich ja auch nicht am Drama. Ne? Also du hast ja jetzt keine Mitleidsanfälle als Zuschauer, sondern es wird alles ganz profan erzählt. Und das ist ja auch das Besondere an dieser Situation. Das waren ja wirklich, die Ausbeutung wir können jetzt sagen, die weiße Bevölkerung oder die Einwanderer in den USA im Grunde genommen, ja. Aber wenn man es so sagen will, ja, die Ausbeutung, die hat ja nicht in einer Art stattgefunden, wie das in der Anfangszeit war, dass die nämlich einfach denen das Land immer weiter genommen haben und die dann quasi auch kriegerisch ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, ja, aber einfach mit Gewalt zurückgedrängt haben, sondern dass sie dann da, wo ihnen nochmal der Rest des Lebens gegeben wurde, nämlich auf diesen Territorien, sie dann zusätzlich sie noch ausgebeutet haben durch, jetzt die Mordserie ist ja eigentlich nur ein Teil, das ist ja eigentlich dieses Verheiraten, sich einheiraten in diese Familien, ja, und dann in diese Familien und dann die Reichtümer zu übernehmen, ne, erst dann kommen ja quasi diese Morde noch mit dazu. Also es ist ja ein perfides System von Nähe und ganz starker Nähe, also es sind keine Fronten zwischen denen, sondern die sind ja teilweise in den Familien zusammen, ja.
Genau.
Und trotzdem absoluter Gewalttätigkeit, ja. Und das, was besonders ist für Scorsese, und ich finde, der einzige Ausbruch ist diese Explosion, da wird einem das erste Mal bewusst, also vorher passiert das immer so en passant, ne, dass da einfach so nebenbei so Morde passieren, ne, und dann auf einmal, boom, dieses Haus explodiert, haben sie einen viel zu großen Sprengsatz reingesetzt, und da hatte ich zum ersten Mal als Zuschauer so das Gefühl, ups, da ist ja wirklich, da ist mir das erste Mal wirklich nahe gegangen. Da hat er das aufgerissen an dieser Stelle. Und worüber ich unbedingt reden möchte, ist dieses Ende, ja. Also das ist ein Film über Schuld und die Schuldfrage, ja. Auch ein Querverweis auf den zweiten Film, den wir heute besprechen werden. Mhm. Und die Schuldfrage ist ja hier eigentlich total einfach gelöst. beziehungsweise die Schuldfrage ist klar. Und das ist, glaube ich, der Verweis auch auf unsere Zeit. Auch die Schuldfrage heute bei Fragen von Rassismus und Diskriminierung sind vollkommen klar. Trotzdem können sie in einem System wie heute stattfinden. Und ich glaube, das ist Martin Scorseses Aufruf oder sozusagen Weckruf ist vielleicht falsch, sondern es ist eher ein trauriger Blick darauf, dass Aufklärung in der Form eigentlich nie stattgefunden hat. Und er hat sich jetzt zwar den Fall des Osage-Stammes rausgesucht, aber es ist im Endeffekt eine Anklage der ganzen amerikanischen Gesellschaft, die sich nie mit irgendwelchen Gräueltaten auseinandergesetzt hat, sondern die
das
immer
ja
wieder...
Das ist ja ein Markenzeichen, ja. Also amerikanische Gesellschaft hat sich ja quasi niemals ihre Crimes abgearbeitet, sondern halt immer... Und sich das, weiter gefeiert.
Und das ist, glaube ich, der Klick, weswegen er am Ende auch dieses True Crime macht. True Crime ist also jetzt der heiße Scheiß, die Narrativierung von Kriminaltaten, ja, zum Entertainment. Und das, was die amerikanische Gesellschaft darüber vergisst, ist sozusagen, sich mit Ungerechtigkeiten in ihrer Geschichte auch auseinanderzusetzen.
Ja.
Und er erlaubt einem ja auch gar nicht, sich dann auszuklammern aus dieser Situation, weil sitzt du im Kino und siehst dieses Radioplay. Also man muss ganz kurz mal den Zuhörern, die gerne auch Spoilers von uns bekommen, mal an der Stelle kurz verraten, dass am Ende quasi die Handlung aufgegriffen wird. Also das ist am Ende, es geht wirklich um 5 bis 10 Minuten, wird die aufgegriffen in einem nachgestellten Radiospiel. Das habe ich irgendwo gelesen, dass das tatsächlich damals das FBI auch so gemacht hat. Also die haben Fälle, die sie gelöst haben, gerade in dieser Anfangszeit, um Werbung für das FBI zu machen, haben sie die quasi als Vorläufer unserer heutigen True-Crime-Formate haben sie die damals aufgeführt, ne? um damit ein Publikum zu erreichen und damit das Image des FBIs aufzubessern. Und ich glaube, Martin Scorseses Anliegen darin ist, und das macht er dann mit dem Bruch, dass plötzlich Martin Scorsese, nächster Spoiler, als Charakter reinläuft und selbst auch nochmal Position dazu nimmt und die Nachgeschichte dieser Handlung erzählt, nämlich was ist aus den einzelnen Charakteren geworden, wer wurde tatsächlich für seine Straftaten inhaftiert, was ist aus den Opfern geworden, das trägt er selbst vor. Das heißt, er trägt die Anklage, er selbst nimmt sich nicht aus der Sicht des Täters raus. Ja, also er macht einen Film über
Ungerechtigkeiten. Ach so, weil er, ja, ist ein guter Punkt, dass er quasi selbst auch den True Crime Narrator macht,
Er ist der Teil des Systems, er stellt sich hin. Und das ist, finde ich, andererseits aber auch einer der größten Schwachpunkte des ganzen Films. Eigentlich zeigt uns Martin Scorsese, dass er durchaus darüber reflektieren kann, dass er selbst dadurch, dass er dieses in einen Film packt und in die Kinos bringt. Und ich habe ja gerade schon mal ihm zugute gehalten, dass er versucht, von der ganzen Dramatisierung und Glorifizierung wegzukommen, quasi auf einen Ursprung der Geschichte, aber er gesteht sich am Ende ein, ich bin auch Teil dieses Systems, ich habe das jetzt auch ausgenutzt und übrigens, ich bin auch wahrscheinlich jemand, der im großen und ganzen System, der hat ja lange im System Hollywood gelebt, der im großen und ganzen System auch nicht an einer Aufarbeitung mitgewirkt hat. Der Martin Scorsese hat durch seine Gangsterfilme hat keine politischen Filme gedreht. Könnte man jetzt, stimmt vielleicht nicht ganz, was ich da jetzt sage. Ne? Das ist, natürlich ist das, sind das auch politische Filme, weil sie Unstimmigkeiten in der amerikanischen Gesellschaft darstellen. Also nee, das ist Quatsch, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber das ist sicherlich ein Film, der sich genau einer politischen Ungerechtigkeit sozusagen widmet. Ne? Mhm. Und er stellt sich dann quasi hin und sagt, ich bin jetzt auch Teil von diesem ganzen System. Und das, was ich mich gefragt habe, ist, warum macht er am Ende dann die nächste Metaebene auf. Also er geht ja dann da wieder raus in die nächste Metaebene und zeigt nochmal den tanzenden Osage Tribe, die dann ihren Tanz machen und du siehst von oben, die Kamera filmt diese Situation von oben und zieht weg. Und eigentlich ist das ein Bild wie aus einem romantisierenden Naturfilm oder einem romantisierenden ethnografischen Film. Ne? Du hast auch kurz als Zuschauer so das Gefühl, so dieser Stamm, das ist aber was Schönes, so, ne, wie die da tanzen und so. Mhm. Und dann wirft er auf einmal so einen total romantisierenden Blick da drauf. Und ich habe bis heute eigentlich nicht die Nuss geknackt, warum er das macht. Also vielleicht wäre es das fast wert, mal in einer späteren Folge, wenn mal irgendjemand drauf kommt, da nochmal was zu sagen. Ja, aber er bricht dann quasi diese Metaebene mit diesem nachgestellten Radiospiel nochmal damit, dass er am Ende eine Szene reinbaut, in der er quasi zeigt, wie ja, ich kann es jetzt, finde ich jetzt gerade keine anderen Worte, aber wie schön sozusagen dieser Osage-Stamm und seine Riten da an dieser Stelle auch sind, ne? Und genau, das muss ich jetzt einfach mal an der Stelle offen lassen. Mhm. Genau, und deswegen komme ich irgendwie zu so einer zwiegespaltenen Meinung. Es ist ein cineastisch gut gemachter Film. Er hat seine Berechtigung dadurch, dass er diese Geschichte erzählt. Ich glaube, er hat sich sehr viel Mühe gegeben, diese Geschichte nicht auf dem falschen Weg zu erzählen. Er reflektiert seine eigene Erzählerperspektive. Aber irgendwie hat mir da jetzt so der große Coup am Ende gefehlt. Ich bin etwas mit einem Fragezeichen auch rausgegangen und würde mich nicht wundern, wenn ich den Film auch irgendwann, wenn er mit der Zeit etwas verblasst.
Also ich würde mir den Film auf jeden Fall nochmal anschauen, weil ich habe den Film geschaut. Dabei fand ich den Film sehr, wie du schon sagst, sehr dicht, sehr komplex, auch sehr lang und sehr, ja dunkel. Aber ich habe halt so viele Sachen in dem Film gefeiert. Die Darsteller De Niro, Gladstone und DiCaprio haben halt mega abgeliefert. Das Production Design, die Art und Weise, wie der Film erzählt wurde. Auch, wie du schon sagtest, diese nachträgliche Information, dass es sich halt mehr mit der Osage Tribe beschäftigt. Aber ich gebe dir, also ich will nicht sagen, ich gebe dir Unrecht, sondern ich sehe es anders. Ich hätte eigentlich lieber, weil am Anfang macht der Film das ja auch, am Anfang geht er ja schon sehr auf die Sicht der Osage auch ein und nutzt dafür Lily Gladstone. Und ich fand irgendwie, zu Unrecht ist sie dann im Laufe des Filmes etwas in den Hintergrund gerückt, wobei ihre Story eigentlich die viel interessantere für mich gewesen wäre. Weil ich finde, ja, Leos Story, dass er dieser, sagen wir mal, ein bisschen unwissend wissende Täter war, ich weiß gar nicht, wie ich die so interessant fand. Ich meine, ja, wie du schon sagst, war halt alles so perfide und so einfach, aber mich hätte eigentlich viel mehr interessiert, wie die Sicht aus Lily Gladstones Charakter, also aus Mollys Charakter, in der Story sich entwickelt, weil die ja eben von diesem hohen Ross des Reichtums, dieser Bewunderung, dass sie so reich sind und dass sie es geschafft haben, sage ich es mal, dann halt ausgenommen werden. Ich hätte das eigentlich viel interessanter gefunden. Ich weiß, ich verstehe deinen Punkt mit dieser,
dass die was hättest du interessant an dieser Fahrperspektive gefunden, genau?
Ich hätte es interessant, also ich fand ihren Charakter per se den interessantesten Charakter des Films und ich hätte gerne mehr darüber erfahren, warum geht's, wie passiert es, wie sie nach Washington geht, was passiert da alles genau? Wie ist ihre Sicht gegenüber ihres Mannes Ernest? Wie sieht sie denn, dass er sie eigentlich liebt, aber eigentlich dann versucht umzubringen?
Findest du nicht, dass der Film das, also das finde ich sogar eine der Stärken des Films, er spiegelt das ja fast so ein bisschen. Also ich finde diese, du ahnst ja bis zum Ende, dass, und das ist auch ihrem Spiel zu verdanken, dass die teilweise ja durchaus ahnen, was ihnen da passiert.
Das und ist trotzdem ja auch über sich ergehen lassen irgendwie, ja.
Trotzdem ist sich ja über sich ergehen lassen und dass das wie ein, die sind wie von einem Virus befallen. Ne? Also es ist, glaube deswegen auch dieses Bild mit dem Diabetes und dieser zusätzlichen Vergiftung von der Molly. Also ich glaube, dass das was Gutes ist, aber dass dadurch, dass er nicht diese Perspektive einnimmt, er ja zeigt, es ist am Ende nicht Leonardo, oder ich weiß jetzt, ich kenne jetzt den Namen seiner Figur nicht, Ernest, glaube ich.
Ernest Burkhardt.
Es ist am Ende nicht Ernest und es ist am Ende auch nicht King Hale, sondern die sind einfach nur austauschbare Rädchen in einem System der Ausbeutung. Und das finde ich, wird durch diesen Film total klar. Und auch durch diese, also ich meine, das ist ja total interessant, dass du normalerweise Filme siehst, bei denen total die coolen Killer angestellt werden. Ne? Um jetzt nochmal in Bezug auf deinen Killerfilm von Fincher zu nehmen. Ne? Dass da total die coolen Killer angeheuert werden, so, ne? Oder dunkle Personen oder so. Aber der Film, die beiden sind ja total blass und dann nehmen die auch noch lauter so im Grunde genommen Verlierer der Gesellschaft. Also da zeigt Martin Scorsese eigentlich genau, woher Gewalt kommt, also es wäre zumindest eine der Thesen, ja, nämlich aus der Ungleichheit und aus der Isolation, ne? Die gehen ja dann immer da irgendwo in so abgelegene Gebiete, wo dann so 3-4 Köpfe da zusammensitzen und im Endeffekt nichts zu tun haben und dann wird da irgendwo einer von diesen Idioten angeheuert und dann macht er irgendwas und dann macht er das falsch und so. Also nicht, dass er macht das ja überhaupt gar nicht scherzhaft, ne? Also das ist jetzt keine Comedy oder so, aber der zeigt sozusagen, wie austauschbar in so einem System, in so einem Gewaltsystem dann die Akteure auch irgendwie sind. Und,
ja, also er zeigt, finde ich, er zeigt gut, wie du schon sagst, es ist halt so, wie wir wahrscheinlich, keine Ahnung, wir wissen es ja nicht, wir sind ja keine Berufskiller, aber im Kontrast zu, sagen wir, vergangenen Filmen, wo die ganzen Crime-Protagonisten alles so voll die abgebrühten Profis waren, die mir genau wussten, was sie gemacht haben und alles richtig gemacht haben und immer alles gut geplant hatten, waren das ja, wie du schon sagst, interessanterweise einfach so, ja, so alles war so sehr perfide und sehr einfach und sehr fast schon dämlich. Ja, stimmt, fand ich interessant. Aber nichtsdestotrotz, also trotzdem ein absolut sehenswerter Film, auch im Kino unbedingt sehenswert, auch wenn er 3 Stunden geht. Vielleicht gerade, weil er 3 Stunden ist, wenn wir im Kino anschauen, wahrscheinlich über zu Hause dann ihn eher splitten, was dann vielleicht auch an der Wirkung des Films ein bisschen was wegnimmt. Aber jetzt sehe ich, dass wir schon fast 1 Stunde geredet haben und wir haben ja noch einen zweiten Film vor uns. Insofern.
Der zweite Film ist viel reichhaltiger als der hier. Das
muss genau, man da müssen wir eigentlich noch viel, viel mehr drüber reden. Und deswegen würde ich auch sagen, Felix, wir schließen quasi hier mit Killers of the Flower Moon einmal ab und wackeln rüber zu dem zweiten Film des Abends, nämlich Anatomy of a Fall.
Da wollen wir auch den Trailer sehen, oder?
Da müssen wir auch den Trailer sehen und auch da müssen wir den Trailer eigentlich nochmal in der Gänze uns nochmal anhören, weil der eben auch so dermaßen gut war. Insofern würde ich sagen, Film ab.
I just want you to know one thing. I'm not a monster.
I need you to be precise. Tell me everything.
Yes.
I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The window's open.
The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend. That's why there's an investigation for a more suspicious death. Because you were the only person there. And of course, you're his wife.
Stop. I did not kill him.
So, das war der Trailer und Felix, erzähl uns mal was zu deiner Wahl und zu Anatomy of a Fall.
Ich habe den Film rausgesucht, das ist ganz simpel, weil er Cannes gewonnen hat. Ne? Das ist für mich das wichtigste Filmfestival, das es auf der Welt gibt. Die Filme, die gewinnen, sind meistens tatsächlich auch sehr, sehr gute Filme. Nicht immer, aber meistens. Und wir haben es hier mit einem Film zu tun, in dem Sandra Hüller mitspielt. Und Sandra Hüller ist eine der faszinierendsten deutschen Schauspielerinnen. Hatte schon große Rollen, Toni Erdmann, und ist in der Zwischenzeit auch international angekommen. Also man muss an der Stelle mal sagen, Sandra Hüller hat mit diesem Film Oscar-Buzz, gerade in den USA. Und das muss man auch erstmal hinkriegen. Die spielt fantastisch in diesem Film, das kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen und da würdest du mir wahrscheinlich auch nicht widersprechen. Genau, und das war das Setup und dann bin ich in diesen Film gegangen. Und wie er ist, besprechen wir gleich. Ich erzähle mal ganz kurz was zu der Geschichte. Und zwar ist es so, es geht um ein Ehepaar und ihren Sohn, die in Frankreich sehr zurückgezogen in den Alpen leben. Und es geht darum, dass auf tragische Weise, und wir wissen halt nicht wie, der Mann verstirbt. Der Sohn findet ihn. Wir sehen vorher nicht genau, was passiert ist. wir kriegen verschiedene Hinweise gegeben. Der Sohn kommt nach Hause nach einem Spaziergang und findet seinen Vater tot auf. Und es ist nicht klar, was es genau passiert. Und die Staatsanwaltschaft kommt zu dem Ergebnis, dass es durchaus auch ein Mord gewesen sein könnte. Und die Mutter wird angeklagt. Und die Mutter ist eben Sandra Hüller. Und in dem restlichen Film, da will ich dir jetzt gar nicht so viel vorweggreifen. In dem restlichen Film geht es um die Frage, hat sie es getan oder hat sie es nicht getan? Aber es geht eigentlich um viel, viel mehr. Und genau, vielleicht steigst du da einfach mal ein.
Starker Übergang, Felix. Also, ich fange mal so an. Ich glaube, wir haben hier gerade den Film des Jahres gesehen. Ich fand, es war der Film. Ich habe nämlich nochmal auf unserer Liste die verschiedenen Filme, die wir geschaut haben, nochmal durchgegangen. Das waren jetzt insgesamt 14 Filme, die wir dieses Jahr gemeinsam reviewed haben mit den beiden. Und ich glaube, das war fast schon der beste Film von den Filmen, die wir gemeinsam uns angeschaut haben. Ich würde gar nicht sagen, also du hast irgendwann, es wird quasi rekonstruiert, wer diesen Mord begangen hat, aber ich finde, der Titel sagt schon so viel, weil der Titel sagt ja Anatomy of a Fall und es geht vielleicht gar nicht nur um den physischen Fall, sondern auch um den Fall ihrer Ehe, um den Fall ihrer Beziehung, um den Fall ihrer Liebe, was in diesem Film einfach so unglaublich gut aufgearbeitet wurde. Ich fand, es war unglaublich faszinierend, wie jede Szene, aus welchem Winkel sie aufgenommen wurde, wann sie aufgenommen wurde, ob sie mit oder ohne Darsteller war, ob sie quasi nur, sag mal, zeigt, wie das Fenster auf und zu geht, total bewusst so gewählt war, wie sie gewählt war. Ich fand unglaublich, wie Sandra Hüller es geschafft hat, in diesem Film über die gesamte Laufzeit diese Ambivalenz aufrechtzuerhalten, die quasi also ihre Rolle auch eben erfordert, nämlich vielleicht war sie es, vielleicht war sie es nicht, vielleicht ist sie eine liebende Ehefrau, vielleicht ist sie eine liebende Ehefrau, aber hat in einem Moment der Schwäche quasi die Leitung, ist ihr Leitung durchgebrannt und sie hat ihren Mann ermordet, vielleicht auch nicht, vielleicht ist sie eine liebende Mutter, vielleicht ist sie eine eiskalte, berechnende, kühle Mörderin. Und die ganze Zeit schafft sie es mit ihren, nur mit ihren Gesichtsausdrücken, die Neutralität, Ambivalenz, Kälte, Wärme, alles zusammen porträtieren, hat sie unglaublich toll hinbekommen. Ich fand es spannend, dass ich bei solchen Filmen, also bei so klassischem Courtroom-Drama, ist mir immer wichtig, also möchte ich mir wissen, okay, wer hat es denn jetzt, war sie jetzt der Mörder, hat sie es denn getan? Und ich habe gemerkt, wie es mir im Laufe des Filmes eigentlich gar nicht mehr so wichtig war, ob sie eigentlich der Mörder war, und darum ging es am Ende gar nicht mehr. Es ging vielmehr um diese Methodik und über wie dieser Fall aufgearbeitet wurde und wie die Beziehung zwischen ihr, ihrem Sohn, ihrem Anwalt, ihrem Mann, wie das so systematisch im Film aufgearbeitet wurde. Und ich fand auch diese Beziehungsdynamik, ich habe das nochmal vielleicht aus einem anderen Winkel gesehen, weil ich bin ja auch in einer internationalen Beziehung. Insofern war das für mich auch sehr interessant zu sehen, weil natürlich auch das wurde sehr, sehr interessant aufgearbeitet. In jeder internationalen Beziehung muss ja meistens einer mehr Opfer machen wie der andere oder wie die andere, weil man geht in das Land von dem einen, man ist dann vielleicht der Ausländer in dem Land, man spricht seine eigene Sprache nicht, das führt zu Ressentiments gegenüber dem Partner und dann denkt man, Mann gibt mehr oder die andere Person denkt, sie gibt mehr und das fand ich so toll visualisiert und toll aufgearbeitet, dass halt irgendwie diese Schuldfrage der Beziehung oder wer ist denn daran schuld, dass eine Beziehung scheitert, auch so interessant, gut visualisiert wurde. Ich fand diese verschiedenen Schichten, Ehe und die Probleme, Wahrheit, wessen Wahrheit, Liebe zwischen Partner und Mutter, zwischen Vater und Sohn, zwischen Mutter und Sohn, einfach unglaublich spannend, unglaublich toll gemacht. Und ich würde jetzt fast behaupten, wir haben jetzt in den beiden Podcasts, wir haben es vielleicht verpasst, Barbenheimer zu machen, aber dafür haben wir in unserer Episode 11 die Oscar-Gewinnerin, die weibliche Oscar-Gewinnerin gesehen und die weibliche Oscar-Gewinnerin für die beste Nebenrolle. Also Lady Gladstone wird Best Supporting Actor gewinnen und Sandra Hüller wird Best Female Actor gewinnen. Vielleicht in Konkurrenz mit Kate Blanchett, aber ich glaube, sie ist noch ein bisschen besser als Kate Blanchett in Tar. Also ich fand den Film durch und durch gelungen. Ich war die ganzen 150 Minuten, die der Film ging, total total vested und war voll dabei und war voll interessiert. Ich fand den Film super und ich muss jetzt echt sagen, wenn wir jetzt mal so durchgehen, durch die Liste von den Blockbusters und Arthouses muss ich ja fast schon traurigerweise zugeben, dass die meist, also dass die Knaller von diesem Jahr waren die Arthouses. Also so Close, Tar und jetzt Anatomy of a Fall, das waren für mich eigentlich die Gewinner dieses Jahres.
Armin, du musst natürlich aufpassen, dass ich dich jetzt nicht immer mehr zu dem Arthouse.
Ja, wenn, dann machen wir nur noch
Arthouse-Podcast. Und dann, ich finde das ja gerade dieser Kontrast. Und wir konnten ja auch gerade aus dem, also man muss jetzt sagen, mit Killers waren wir jetzt auch nicht gerade bei dem Riesen-Blockbuster. Ne? Das war ja, hat ja schon sehr, Martin Scorsese ist ja jetzt eigentlich mit Taxi Driver auch kein Regisseur gewesen, der irgendwie vom Blockbuster-Kino kommt oder so. Also, aber egal, das Thema will ich jetzt gar nicht aufmachen. Willst du noch was sagen? Weil ich muss was sagen.
Ja, sag. Ich habe schon gehört, du hast schon währenddessen immer noch aufgeschrieben, da dir noch was eingefallen ist, noch was eingefallen ist, noch was eingefallen ist. Also jetzt einfach lass alles raus.
Also ich finde das wirklich sehr schwierig. Ich habe eben gerade noch mal in die Liste geguckt, zu sagen, ob das jetzt der beste Film ist, den wir bis jetzt geguckt haben. Und zwar auch, wenn man beides mischt. Ja, wir haben schon sehr, sehr starke Arthouse-Filme gesehen, wie auch Tar. Und ich finde das ja auch immer total doof, dann so Filme eigentlich miteinander zu vergleichen. Aber, that said, Anatomy of a Fall ist einfach ein unglaublich reichhaltiger Film. Das hatte ich eben gerade schon mal gesagt. Also der bietet einem so viele Ansatzpunkte, um darüber nachzudenken und so viele interessante Ebenen und so viele interessante Perspektiven, dass man an dem ganz, ganz lange knabbert. Obwohl er eigentlich total krass und einfach erzählt. Der ist voll auf die 12, 2,5 Stunden lang eigentlich, ja. Und das heißt, es macht Spaß, den zu gucken. Und es macht extrem Spaß, über den im Nachhinein weiter zu reflektieren.
Total.
Das hat mich ein bisschen erinnert an Tar. Tar fand ich ja ähnlich stark. Da habe ich auch damals gesagt, dass ich das krass fand, wie der Regisseur das geschafft hat, so viele verschiedene Ebenen aufzumachen und so. Das hat trotzdem Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Ja. Und auch da war es Kate Blanchett, die mehr oder minder durch diesen Charakter durchgenommen hat. Also wenn es vielleicht eine Sache gibt, die wir hier als Konstante aufstellen können, dass weibliche Hauptfiguren, die diese Ambivalenzen spielen, anscheinend voll in die Zeit und auch in unser Interesse passen, ne? Ohne dass ich wüsste, was mein Interesse ist. Wenn ich sowas sehe, merke ich es einfach, dass ich mich dem sozusagen hingezogen fühle. Ja? Und man muss einfach dazu sagen, Anatomy of a Fall ist kein Courtroom-Drama. Ja? Und dass du jetzt am Anfang wirklich eine Frage der Ehre mit Tom Cruise zitiert hast als Film, den du dir vorher anguckst, ey, sorry, das muss ich jetzt einfach als Arthouse-Film nochmal sagen. Bitte, Armin, von Sidney Lumet die 12 Geschworenen gucken. Ich weiß, der ist aus den 50er Jahren, aber das ist sozusagen das Courtroom-Drama für dieses Genre, ja, das
was ich angucken muss. Ich bitte vielmals um Entschuldigung.
Aber es ist auch unwichtig, weil das ist ja im Grunde genommen gar kein Courtroom-Drama. Ich würde jetzt erstmal anschließen mit dem, was du gesagt hast, und zwar, das ist ein Film, das Wort Anatomie deutet es schon an, das ist ein Film, der eine Beziehung seziert, ja, und eine Beziehung seziert nicht nur irgendeine Beziehung, sondern der seziert eine moderne Beziehung. Ich habe mir hier aufgeschrieben, der bringt die heutigen Beziehungswelten absurd auf den Punkt. Ich glaube, ich habe selten einen Film gesehen, in dem ich mich als 40-Jähriger, der in einer Beziehung steckt, so stark wiedergefunden und gespiegelt gesehen habe. Ne? Das ist dann sozusagen nicht mehr die Generation unserer Eltern, über die wir vielleicht schon so viele Filme gesehen haben, auch in Beziehungen, wo es häufig um Scheidungen ging oder so. Ne?
Oder um Cheating oder um Cheating oder
sonst was. Ja. Sondern hier geht es wirklich ganz, ganz stark um die Frage unserer Zeit, nämlich der Spagat zwischen Familie und Job, der Wunsch nach Selbstverwirklichung, die Frage, wie bringen wir das alles unter einen Hut? Die Frage auch, also die Sandra Hüller hat das so krass in einem Interview gesagt, das muss ich jetzt mal ganz kurz aufgreifen. Sie hat gesagt, jeder hat in der Beziehung eine geheime Agenda, von der der andere im Grunde genommen gar nichts weiß. Also es gibt immer einen Grund, warum zwei Menschen miteinander zusammen sind. Und das verrät man sich selbst vielleicht niemals in dieser Beziehung. Und das verrät man dem anderen auch niemals in der Beziehung. Mhm. Aber man hat den anderen vielleicht ausgesucht, weil er ein bestimmtes Bedürfnis von einem erfüllt. Die Sandra Hüller und ihr Gegenpart, wollte ich schon da sagen, um Gottes Willen, ne? Ihr Partner, leben ja auch zusammen in einer Symbiose, ne? Die im Grunde genommen daraus besteht, dass sie alle, die lebt ihre Freiheiten voll aus, schränkt ihn ja aber eigentlich auch nicht ein. Er packt es nur ganz einfach nicht, sich zu verwirklichen. Mhm. Er scheitert daran. Also da müsste man vielleicht noch mal kurz zu der Geschichte sagen, dass es darum geht, dass sie Autorin ist und eine erfolgreicher
Autorin. Ist als er.
Sie ist erfolgreicher als er und sie zieht dann für ihn nach Frankreich und schafft es auch dort noch, sich weiter zu verwirklichen. Sie ist da nicht glücklich, aber sie ist eine Macherin im Grunde genommen, ja. Und er ist eher ein Denker. Er ist jemand, der vielleicht auch an sich selbst verzweifelt. Er ist jemand, der dann auch die Liebe zu dem Sohn anscheinend, das ist ja eine dieser vielen Fragezeichen, die dieser Film hinterlässt, der anscheinend stärker auslebt, ja. Intensiver. Andererseits ist er dann wieder daran schuld, dass der Sohn schuld, übrigens auch eines der großen Themen dieses Films, um dann die Beziehung zu Flowers vielleicht am Ende oder Flower Moon nochmal am Ende zu setzen, ja. Es geht hier auch in diesem Film, geht es ganz stark um die Schuldfrage. Nur kommt dieser Film zu einem ganz anderen Ergebnis. Es hat natürlich auch ein ganz anderes Thema, ne? Ich bewege mich jetzt in gefährliche Gewässer. Ich will nicht sagen, dass bei Killers of the Flower Moon die Schuldfrage nicht geklärt wäre. Der hat nur ganz einfach eine andere Agenda. Bei Killers of the Flower Moon geht es darum, die Schuld klar zuzuweisen, damit das mal gesellschaftlich aufgebrochen wird. Hier in diesem Film geht es genau darum zu sagen, was ist Schuld? Kann man Schuld überhaupt zuweisen? Auch in Beziehungswelten, in denen Abhängigkeiten bestehen, in denen vielleicht immer mal wieder manipuliert wird, in der vielleicht immer mal wieder die eigenen Bedürfnisse über die des anderen gestellt werden, in der in einer Beziehung von zwei Menschen ein Kind noch hinzukommt und im Grunde genommen diese Beziehungswelt zusätzlich noch auf die Probe stellt, ja, und ich würde schon irgendwie sagen, das war ja in dem Film dann irgendwie auch das Kind, der Sohn ist irgendwie die Bruchstelle, nicht weil er da ist, sondern weil er dann auch noch verunglückt und der Vater eventuell an diesem Unglück auch noch Schuld ist.
Weiter zerbricht
daran, ne? Und das dann noch stärkere Risse da reinschlägt. Also das ist so intelligent geschrieben, das ist so im Grunde genommen auch einfühlsam gemacht. Und dann kommt jetzt aber diese zweite, weitere riesengroße Ebene. Und ich glaube nur deshalb bedient sich die Regisseurin, die das zusammen mit ihrem Ehemann geschrieben hat übrigens, die bedient sich, glaube ich, dieses Courtroom-Dramas nur, weil sie sich eigentlich mit einem gesellschaftlichen Phänomen von uns auseinandersetzen möchte, nämlich mit Urteilen. Wir leben in einer Zeit, in der wir in einer andauernden Vergleichs- und Beurteilungsmaschine sind. Insbesondere Social Media. Social Media stellt uns die ganze Zeit immer wieder vor die Aufgabe, Urteile zu fällen. Die ganze Zeit immer zu sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Daumen hoch, Daumen runter. Die ganze Zeit geht es so. Die Komplexität der Welt sich dabei noch klar zu machen, vielleicht auch Urteile mal in Frage zu stellen. Sie hat gesagt, sie hat sich den Fall von Amanda Knox auch insbesondere als Vorbild genommen, ne? In dem sehr stark.
Okay, das habe ich gar nicht gelesen, das ist auch als Vorlage gedient, also okay.
Wo es im Grunde genommen auch hier wieder eine Parallele zu Killers of a Flower Moon, ja, wo es auch sozusagen um das Entertainment und um das kapitalistische Auspressen von diesen Schuldfragen und Bewertungen und Beurteilungen die ganze Zeit, ja, sind ja geil darauf, uns quasi die ganze Zeit irgendwas gut oder schlecht zu finden und jemanden in eine Schublade zu stecken, ja, und das, was sie hier quasi macht, ist, sich dieses Gerichtsdrama zu nehmen, um genau diese Frage zu stellen. Gibt es Wahrheit gibt es eigentlich Fakten? Fakten, ne? Also da gibt es ja ganz viele Situationen in diesem Courtroom-Drama, in dem sozusagen da irgend so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein, wie heißt das denn nochmal dann, wenn die dann sozusagen die...
Ach, die Autopsie, diese Autopsie-Expertin in diesem
Platzwetter-Analyst. Genau, da kommt die Autopsie-Expertin und dann kommt der die mit diesem nachgebauten Modell, in dem sie sagen, der ist so und so gefallen und was weiß ich und hier und da und alles wird uns vorgegaukelt als Fakten, aber wissen wir es am Ende überhaupt? Mich hat das total stark auch erinnert an unsere Debatte während der Corona-Zeit. Ne? Ich bin jetzt weit davon entfernt, ne, ein Corona-Leugner zu sein, ja, aber auch in der Zeit hat sich mir immer wieder die Frage gestellt, was sind eigentlich Fakten? Wenn ein Wissenschaftler sagt, es gibt das und das und ein anderer kommt zu der Meinung, es gibt das und das, ist nicht im Grunde genommen auch die Wissenschaft schwierig, als Fakten einzuschätzen. Mhm. Also nicht, dass ich da jetzt meine dass bei mir jetzt totale Orientierungslosigkeit ausgebrochen ist. Ich habe darauf eine Antwort gefunden, aber das können wir vielleicht mal in einem Podcast thematisieren, der jetzt nicht unser Filmpodcast ist, aber ich glaube, dass es eher darum geht, diese Fragen unserer Zeit aufzunehmen. Und die macht das ja dann so vielschichtig, weil die geht ja dann sogar noch rein, hat sich diese Autorin als Darstellerin rausgesucht und geht dann sogar noch in ihr Werk rein und sagt, die hat sich ja aus der Realität tatsächlich Situationen besucht, die sie in ihren Romanen nochmal zu einer Geschichte gemacht hat. Ja? Die hat sich aus
so ähnlich wie Catherine Tremell in Basic Instinct.
So ähnlich wie in Basic Instinct, genau. Du weißt nicht mehr, was ist Wahrheit und Fiktion. Aber anders als bei Basic Instinct, wo es sozusagen nur dem Plot dient, ist es hier, glaube ich, ein Hinweis darauf, dass du, oder mich hat das zumindest immer wieder dahin reingeworfen, dass es sehr, sehr schwer ist, sich ein finales Urteil zu bilden. Und das,
ich finde, das machen die auch gut, weil die ja bewusst, ich habe gelesen, dass ja auch Sandra Hüller die ganze Zeit gefragt hat, war sie es denn jetzt? Also hat er quasi die Regisseurin, die Justine Trier, gefragt, ja, wer hat es denn jetzt getan? Und sie hat es ihr nicht gesagt.
Ich auch glaube,
damit
ja.
Damit Sandra Hüller die ganze Zeit auch selbst nicht weiß, was sie spielen soll, sondern halt eben diese Ambivalenz auch spielen kann. Und
ich
spielt.
Glaube ja, dass das ein Marketing-Trick ist, den sie aufgesetzt haben. Ich glaube, am Ende ist es Sandra Hüller total egal, ob die das gemacht hat oder nicht. Weil es ist nämlich auch meiner Meinung nach der Justine Trier und ihr Mann, die das Drehbuch geschrieben haben, denen ist es auch egal. Es geht nämlich gar nicht um die Frage, ob sie es war oder nicht. Also ich glaube, dass das eigentlich ein Trick ist, um diese Frage nochmal stärker über den Film zu stellen. Und damit, ne, also ich habe das auch gelesen, du hast das gelesen, wir reden jetzt drüber. Der Film versucht sich immer wieder von außen in der Hülle zu definieren darüber, ob es um diese Schuldfrage geht. Aber am Ende vergeht es nicht. Wäre sie denn nicht im Grunde genommen auch schuld? Ne? Das ist eine der Fragen, die ich mir gestellt habe. Wenn sie ihn in den Suizid getrieben hätte, was ist eigentlich in den Suizid treiben? Wenn die sich am Vortag streiten und danach zusammen oben sind, sie streiten sich wieder und er schmeißt sich danach aus dem Fenster direkt, ist sie dann schuld daran, dass er sich umgebracht hat? Also das sind alles so Fragen, die einem durchaus da durch den Kopf gehen in diesem Film. Ne? Es gibt mehrere Möglichkeiten, was da passiert sein kann. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, sich diese Frage am Ende zu beantworten. Und der Film macht es ja dann so, dass er aber doch einen Hinweis gibt, was dann am Ende Wahrheit ausmacht. Nämlich, der Sohn entscheidet sich ja für eine Wahrheit. Er kriegt das ja auch.
Genau, das fand ich auch eine coole Ebene, die sie reingesetzt hat. Dass der Sohn sich dafür entscheidet, dass er sagt, wenn er jetzt eine gewisse Wahrheit, kommuniziert, er hat die Entscheidung zu sagen, ist meine Mutter dann halt weg oder nicht weg? Und er hat sich teilweise entschieden für die Wahrheit mit seiner Mutter. Oder für die Version mit seiner Mutter. Und ich fand es aber auch spannend, wie sie es gemacht haben, dass er sich an dem Abend vorher von seiner Mutter aber distanzieren wollte und alleine sein wollte. Fand ich auch irgendwie spannend, wie das dann auch irgendwie
also wie das irgendwie aufgebaut wurde. Also sie hat immer wieder falsche Fährten gelegt. Ne? Man muss auch ganz ehrlich sagen, Trier kritisiert zwar mit ihrem Film quasi so ein bisschen diese Schaulust, ja, und dieses in eine Schublade schieben wollen und dieses Vorverurteilen. Ja. Andererseits spielt sie very Hitchcockian, um das mal an der Stelle sozusagen, also mit starken Anleihen bei Hitchcock spielt sie sehr stark mit dem Publikum. Ne. Sie lässt immer wieder Bereiche, in denen du nicht genau weißt, haben sie es jetzt gemacht oder das? Oder hat der bei dem Sohn, weißt du ja am Ende auch immer noch nicht, ob der es mitbekommen hat oder nicht mitbekommen hat. Und das ist natürlich von ihr bewusst gewählt, das habe ich dann auch später tatsächlich in einem Interview mit ihr gesehen und ihrem Mann, dass die gesagt haben, Also es war sehr witzig, weil die haben dann ein Interview miteinander und sie sind, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Sie sagt dann irgendwie, also ich könnte ahnen, wer es gewesen ist, und dann sagt der Mann, also ich weiß es nicht. So, ne? Also ich fand das dann ganz wichtig, dass er am Ende gesagt hat, das war für sie beim Drehbuchschreiben aber vielleicht auch gerade wichtig, es nicht zu wissen und das offen zu lassen, damit sie diese Vielfalt in diesen Film reinbringen. Ja, weil ansonsten wäre es ja ein Film gewesen, bei dem du dann am Ende das doch die ganze Zeit im Hinterkopf hast.
Ja, es wäre mehr ein Whodunit-Film gewesen und es sollte kein Whodunit-Film sein.
Genau, und das ist ja gar nicht ihr Ziel gewesen. Ja. So. Und was soll ich noch sagen? Ich meine, das gibt dann auch so kleine Einzelheiten, ne? Dann spricht die einfach in drei Sprachen. Das ist ja wie eine Maskerade. Einmal ist die Sandra Hüller auf Französisch unterwegs, das sie nicht wirklich beherrscht. Dann wünscht sie sich im Courtroom auf Französisch umzusteigen, was sie aber eigentlich auch nicht besonders gut beherrscht. Und dann redet sie zwischendurch in dem Film aber auch immer wieder Deutsch. Dadurch kriegt sie auch nochmal unheimlich viele Facetten. Ich finde, jedes Mal, wenn sie den Mund aufmacht und eine andere Sprache spricht, ist sie auch schon wieder eine andere Person. Mhm. Also, und das schafft sie durch die Szenen. Das schafft sie durch die, wie du schon richtig gesagt hast, die Kameraperspektive, eine abartige Kameraarbeit auch in dem Film, durch diesen sehr, sehr minimalistischen Musikeinsatz. Ne? Also du hast am Anfang da einmal 50 Cent in der in einer ziemlich lustigen Variante, die da gespielt wird, PMP. Ne? Und das kommt da oben aus dem Ding gedröhnt. Und dann ist aber der Film eigentlich ansonsten nur noch dieses Klavier, was der Sohn übt, mit diesem sehr verstörenden
schnellen Tempo,
ne? Ja. Und dann hast du hier und da mal so kleine Sachen, ja, und das verstärkt irgendwie diesen ganzen, diese ganze Wirkung des Films. Das ist einfach die hohe Kunst des Filmemachens.
Ich habe danach auch gelesen, ein Zitat aus dem New Yorker, glaube ich. Der Eröffnungssatz des Filmes ist: What do you want to know? Total, total cool. Also ich so, oh, ja, what do you want to know? Was ist die Wahrheit? Was möchtest du wissen? Ich erzähl's dir. Also fand ich auch echt cool. Und da habe ich noch gelesen, was ich auch, als ich es gelesen habe, ist mir auch wie Schuppen von den Augen gefallen, dass die Fast-Blindheit des Sohnes im Prinzip auch eine Metapher ist für diesen Struggle, die Wahrheit genau zu sehen.
Absolut,
und wie du schon sagst, er entscheidet sich am Ende für seine Wahrheit, die er sieht oder die er sehen möchte, und fällt somit das Urteil im Prinzip über das Schicksal seiner Mutter. Und
man muss jetzt einfach an einer Stelle muss man nochmal dringend was erwähnen, auch wenn wir jetzt schon bei 1,20 sind, ja. Da gibt es eine Szene in diesem Film, wo der Mann von ihr hat irgendwann angefangen, einen Streit von ihnen aufzunehmen. Mhm. Ja, und was ja auch schon wieder, ne, das bringt einen ja als Zuschauer auch schon wieder in die Situation, dass man sagt, warte mal, das ist doch jetzt gerade der, mit dem ich Mitleid haben wollte, weil er verstorben ist.
Und die Aufnahme, muss ich sagen, die Aufnahme fand ich auch so geil gemacht, weil die dann ja die Aufnahme spielen und dann gehen sie ja quasi in die, also ins Nachgestellte, wie diese Aufnahme war. Und dem Moment, wo es nicht mehr so ganz klar ist, was man eigentlich hört, also wer hat wen geschlagen, wer hat Herr dazu geschlagen, wer ist wohin, diese Fallgeräusche, die wurden dann wieder halt rausgezoomt, wieder ins Courtroom zurück und nur noch als Audio gespielt, dass der Zuschauer nicht mehr weiß, wie die Leute im Film. Fand ich auch.
Was viel wichtiger ist, ist, diese Streitsituation zwischen diesen beiden, die ist so ehrlich und so bitter und man, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe mich da teilweise erwischt und dachte mir dann so, ouch. Weißt du so, ich habe mich da teilweise in den Streitereien, was diese Machtverhältnisse angeht.
Zu Hause bei uns quasi eine Kamera aufgehangen, so ungefähr.
Also auch in dieser bitteren Ehrlichkeit, wie die miteinander reden. Also es gab ein Interview mit der Sandra Hüller, wo sie gefragt wurde, wie sie denn dieses Machtverhältnis in dieser Beziehung beurteilt. Und das ist ohnehin eine sehr, sehr disziplinierte Frau, die Sandra Hüller. Ne? Das merkt man auch, wie die ihr Schauspiel angeht und so. Ne? Und die sagt dann auch da einfach, das ist eine zu persönliche Frage, die beantworte ich nicht.
Echt?
Ne? Also es ist okay. Weil du damit im Grunde genommen auch etwas über, also der Film zwingt einen am Ende des Tages auch über sich nachzudenken. Und über seine Wahrheit nachzudenken. Und
ich fand, es war spannend, wie halt in diesem Streit irgendwie klar wurde, dass oder dass sie so schön gezeigt haben, wie in einer Beziehung man sich lieben kann und eigentlich möchte man ja, also man hat merkt, wie beide immer versuchen zu deeskalieren in dem Moment und dann aber halt wieder einer irgendwas sagt und dann geht beim anderen die Leitung durch und dann haut er noch härter rein, als er eigentlich jemals hätte reinhauen wollen. Und wie das halt die entsprechenden Partner auch, also wie einzelne Worte Leute so verletzen können, dass wie zum Beispiel, dass halt dann der
Aber das ist ja nur diese Szene, ne? Also, ja. Okay, dann kommt noch die Beurteilung von dem Psychiater von ihm mit dazu, der nochmal so ein bisschen, da finde ich auch eine ganz starke Szene, wie sie quasi auf den Psychiater reagiert, ne? Und dann sagt, das ist ja, sie.
Ist nur ein Ausschnitt.
Ist nur ein Ausschnitt, sie zeichnen nur ein Bild nach, was ihnen Samuel heißt, da glaube ich, erzählt hat. Ne? Natürlich kommen sie zu dem Schluss, zu dem sie kommen. Ne? Und trotzdem ist es aber diese Szene. Und wenn ich eine Sache vielleicht mit absoluter Sicherheit sagen kann, dann ist es, dass das auf jeden Fall die stärkste Szene ist, die wir in den letzten Dreiviertel, es ist ja schon mehr als ein Jahr, ich glaube, wir sind da schon fast anderthalb Jahre, im August oder so haben wir irgendwann gestartet. Das ist einfach das stärkste Kido-Stück. Und daran hängen sich auch viele Reviews auf, ne? Und da ist es eine Szene, zu der sie häufig gefragt werden. Also ich kann mir vorstellen, dass die in den Kanon der Filmgeschichte eingeht, weil die einfach auch unsere Zeit so gut auf den Punkt bringt.
Ja, das stimmt.
Dieses Überpsychologisieren und Überpragmatismus und Überanalyse, ne? Wir rennen ja alle dauerhaft zu irgendwelchen Psychiatern und Psychologen. Dauerhaft ist das ein Thema bei uns in der Gesellschaft, ja, und diese Überanalyse, die betreiben sie eigentlich auch in dieser Situation selbst und sie verletzen sich so stark damit, obwohl sie vielleicht Wahrheiten aussprechen und man musste sich tatsächlich jetzt selbst immer fragen, wie gehe ich denn mit diesen Wahrheiten eigentlich um? Kann ich mit denen konstruktiv umgehen oder sind die auch immer einfach ein negativer Aspekt einer Beziehung? Sie steckt ja selbst ganz häufig in der Rolle, die Sandra Hüller da, dass sie sagt, ja, das ist alles dramatisch, aber das ist alles kein Grund dafür, dass eine Beziehung scheitern muss. Ne? Mhm. Und das ist auch ein großes Fragezeichen, was am Ende eigentlich bestehen bleibt. Ist diese Beziehung jetzt wirklich gescheitert oder ist diese Beziehung nicht gescheitert? Wir haben auf jeden Fall gesehen, wie sie immer schlimmer wird und wie sie chaotisch wird, aber ist das jetzt auch mit der Mordfrage, die offen bleibt, bleibt ja eigentlich auch offen, ob diese Liebe tatsächlich kaputt ist oder nicht.
Ja, aber ich muss, also was ich vielleicht noch als einzigen Kritikpunkt dieses Streits vielleicht sagen würde, ist, dass der Streit den Samuel in einem viel schlechteren Licht darstellt, der halt so verzweifelt ist und der halt auch so beleidigend wird und er halt ganz klar die Schuld nur ihr gibt und selbst relativ unreflektiert ist, was, und sie ist dann ein bisschen kühler, analytischer, also ich finde, im Streit bezieht der Film fast schon ein bisschen zu starke Stellung für Sandra Hüller.
Das ist interessant, weil das würde ich nämlich gar nicht sagen. Ich würde eigentlich sagen, sie ist eigentlich die stärkere, aber natürlich diejenige, die viel mehr verletzt. Sie verletzt ihn viel stärker. Er kann sie gar nicht verletzen, weil sie ist nicht diejenige, die mit einem Need in dieses Streit geht. Er geht mit dem Need in den Streit.
Und dass er mehr Zeit möchte.
Dass er mehr Zeit möchte, dass er eine Veränderung braucht. Ja? Und ja. Sie gibt ihm also sagt quasi, hast du doch schon, mach doch einfach. Du bist einfach ein Loser, sagt sie im Grunde genommen. Also insofern finde ich jetzt gar nicht, dass sich das so einfach beantworten lässt. Also natürlich unter der Perspektive, dass er seine Chancen nicht nutzt, ist das jetzt meiner Meinung nach viel zu einfach betrachtet. Also es geht hier, und vielleicht muss man auch gar nicht feststellen, wer hier besser oder schlechter wegkommt, sondern man muss eher sagen, es sind zwei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die hier zusammengekommen sind und die sich irgendwie auch lange Zeit gefunden haben und die dann aber auch irgendwo merken, dass sie sich eingesperrt fühlen und dass sie meinen, ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen zu können. Ne? Und sie profitiert ja. Also auch da, finde ich, bleibt der Film viel unklarer, als du jetzt darstellst. Es bleibt ja auch unklar, ob sie nicht vielleicht am Ende tatsächlich auch von ihm eine Idee aus einem Buch geklaut hat und zu einer eigenen...
Ach so, das, was sie gesagt hat, eigentlich vielleicht auch gar nicht stimmt, dass sie das... Klar, also dass es Einverständnis gab.
Genau, oder dass es zumindest nicht... selbst wenn er das Einverständnis gegeben hat, hat er das als ein liebender Mensch gegeben und hat es dann aber nicht mit Zeit zurückbekommen, sondern sie hat weiter an ihrer Karriere festgehalten, sie hat weiter ihren Schuh runtergespielt, ne? Und das bleibt mit einem Fragezeichen für mich versehen. Und diese ganzen Fragezeichen haben mich jetzt wirklich, seitdem ich aus dem Film rausgegangen bin, immer weiter mit begleitet. Und deswegen ist das so ein starker Film. Und ich werde ihn mir auch auf jeden Fall nochmal angucken.
Ich auch.
Vielleicht sogar mit meiner Partnerin.
Auf jeden Fall, ja. Aber das war dann quasi Anatomy of a Fall. Dann haben wir jetzt doch wirklich, wie wir eigentlich auch schon gedacht haben, viel über beide Filme geredet, weil die beiden Filme das auch verdient haben, so viel darüber geredet zu werden. Also würde ich sagen, Felix, rappen wir langsam ab, aber bevor wir nach Hause gehen oder eher schlafen gehen, lass uns Popkörner und Palmen vergeben. Der Doppelte war nicht versehen, aber ist, glaube ich,
Trommelwirbel.
Doppelte Trommelwirbel. Also Felix, starten wir mit dir. Killers of the Flower Moon. Popkörner. Anzahl von Popkörnern. Was gibst du dem?
Ich würde dem so gerne 3,5 Popkörner geben. Aber ich kann ihm, für 3 ist es, ich weiß es nicht. Ich bin unentschlossen zwischen 3 und 4. 4 klingt irgendwie so stark. 3 klingt irgendwie so schwach. Vielleicht muss ich ihm jetzt eine 3 geben, um ihn dann irgendwann nochmal auf eine 4 hoch zu pushen.
Also ich gebe ihm eine 4 und ich behaupte, nächste Woche wirst du ihm auch eine 4 geben.
Ja, okay.
Also ich gebe ihm eine 4, weil, also jetzt nicht nur, weil es ein Scorsese-Film war, sondern weil er einfach ein Thema halt in einer wahnsinnig guten Art und Weise aufgearbeitet hat. Und wenn man sich so mal auch mal unsere Ratings mal anschaut, was wir Filme 3 gekriegt haben, dann verdient Killers of the Flower Moon vielleicht keine 5, aber auf jeden Fall 4. Weil hervorragende Darsteller, dichte Story, unglaublich gut in Szene gesetzt, interessantes Thema, knapp an der Perfektion vorbei, weil es eben doch ein paar Probleme gab in dem Film, die wir ja auch jetzt diskutiert haben. Deswegen kriegt er 4. Ja, ich gebe ihm 4 Popkörner und da würde ich sagen, geben wir, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich sogar relativ einig, wie viele Palmen wir vergeben. Aber was gibst du an Palmen raus, Felix? Für Anatomy of a Fall.
Ich habe jetzt gerade überlegt, was wir ja wirklich sehr stark bewertet hatten, war Tar, Close, ja. Und ich glaube, Roter Himmel haben wir auch ziemlich gut bewertet, ne?
Ich nicht, also, du.
Also, wenn ich jetzt mal überlege, dass Triangle of Sadness eigentlich unser Frontrunner letztes Jahr war, also der ist zum Beispiel wesentlich versierter als Triangle of Sadness, ne? Wenn ich jetzt aber an so einen Film wie Tar denke, dann denke ich, Tar war für mich vielleicht noch ein kleines Stückchen besser als Anatomy of a Fall. Aber ich gebe ihm trotzdem 5 Palmen, weil er einfach geil ist.
Ich gebe dem Film auch auf jeden Fall 5 Palmen. Ich sehe das genauso. Ich fand Tar im Nachhinein, als ich den Film gesehen habe, auch so nachdenkbarer oder halt noch, ich konnte mich mehr damit auseinandersetzen mit dem Film. Aber ich fand den Film dafür, dass der mit seiner langsamen Geschwindigkeit, aber mit seiner Detailtiefe und Mehrschichtigkeit und Darsteller und Story und alles hat ihn dem Film einfach perfekt gepasst. Deswegen kriegt er von mir auch 5 Palmen. Und die hat er sich auch verdient. Redlich. Insofern, ja. Also 5 von 5 und 4 von 5 ist mein Rating dieser Woche. Und ich glaube, damit wären wir für heute durch. Es sei denn, Felix, du hättest schon einen Arthouse für nächste Woche. Weil ich glaube, den Blockbuster fürs nächste Mal haben wir uns schon entschieden. Und könnten damit unsere große Zuhörerschaft nochmal teasern für hoffentlich den letzten Podcast des Jahres. Aber wir wollen mal nicht zu viel versprechen.
So, warte mal kurz. Und zwar, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, weil es ist nämlich auch der nächste Sandra Hüller-Film in der Pipeline. Der heißt Zone of Interest.
Habe ich auch schon im Visier. Aber der ist nämlich nächstes Jahr erst.
Ja, meinst du, der ist erst nächstes Jahr? Also ich sage ihn jetzt einfach mal. Und wenn er nicht dieses Jahr noch kommt, dann muss ich mir noch was einfallen lassen für dieses Jahr. Weil du weißt deinen Blockbuster schon, wir haben auch schon mal drüber geredet.
Blockbuster mit Napoleon und den Arthouse des nächsten Mals, den werden wir uns nochmal genauer anschauen, aber Zone of Interest will ich mir auch anschauen, insofern good choice.
Alles klar.
Also in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für die lange, intensive Unterhaltung. Es ist jetzt 23.29 Uhr. Ich glaube, wir sind beide fertig für die Haie. Vielen Dank an unsere vielen lieben Freunde und Zuhörer da draußen. Und auch nochmal vielen Dank an unseren lieben Jingle-Autor. Ich würde sagen, wir lassen den Jingle auch nochmal spielen zum Outro, oder?
Ja, natürlich.
Alles klar. Also, dann würde ich sagen... Schönen Abend. Ciao.